Ja, meine Damen und Herren, es ist natürlich etwas schwierig, nach einer solch lebhaften Darstellung von Thesen hier dieses Momentum aufrechtzuerhalten. Ich werde es aber trotzdem versuchen, weil ich mich auch ein kleines Stück weiter wegbewegen werde von dem nationalen Public Health und mich um die Frage drehen und kümmern möchte, was ist der Unterschied zwischen Public Health, national, international health und die Weiterführung zu Global Health? Also die Sicht von Public Health erweitern auf eine globale Perspektive. Wie Sie sehen, werde ich Sie mit zwei Sprachen behelligen müssen. Ich unterlege die englischen Slides, die wir in unserer Abteilung so in dieser Sprache benutzen, mit dem Deutschen. Und weiß, dass die Kolleginnen in den Kabinen das Ganze dann auf Französisch übersetzen werden. Die Begriffsfindung auf Deutsch ist schwierig in diesem Bereich, weil alles auf Englisch ist. Es ist also eine Hochachtung meinerseits für die Kolleginnen, die das dann ad hoc so übersetzen. Kurzen Überblick über das, was ich Ihnen vorstellen möchte. Eine kurze Überprüfung nochmal, Definition und Dimension von Public Health. Eine Beschreibung der Einflüsse und Herausforderungen der Globalisierung im Gesundheitsbereich. Ein kurzer Abriss der jüngsten Geschichte. Wir befinden uns ja immer noch im historischen Kontext hier des Vormittags. Vor allem seit Mitte des letzten Jahrhunderts und die Darstellung der notwendigen Antworten und Chancen für Public Health. Dann ein kurzes Eingehen auf die Übersicht der sich entwickelten Definitionen von Public, International und Global Health und einige Schlussfolgerungen dann vom Globalen wieder auf die lokale Situation und eben auch auf die Situation hier in Berlin. Die Definition von Public Health hat sich, wie wir gerade gehört haben, über die letzten Jahrhunderte verändert und weiterentwickelt. Eine ziemlich jüngere Definition wäre die von Beaglehall und anderen: Zusammenwirken für eine nachhaltige Verbesserung der Gesundheit von Bevölkerungen. Diese meisten Definitionen beinhalten also die Vorstellung von einem generellen gesellschaftlichen, öffentlichen Interesse an der Gesundheit. Mit einer Konzentration auf die Determinanten von Gesundheit, den Wunsch nach Verbesserung der Gesundheit der gesamten Bevölkerung und nach Veränderung auf der Ebene des Individuums und der Gesellschaft. Es ist also immer noch heute ein breites Konzept, aber nach wie vor mit einem relativ engen Fokus. Die Zielgruppe sind normalerweise die Mitarbeiter des nationalen Gesundheitswesens. Es entwickelt sich aber in Richtung internationaler Vergleiche, meist aber noch zwischen Ländern mit höherem Einkommen. Die Forschungsansätze sind gut entwickelt, vor allem im quantitativen und qualitativen Bereich, können an lokale Gegebenheiten einfach angepasst werden. Public Health, würde ich sagen, hat keine spezielle Armutsorientierung, berücksichtigt aber sozioökonomische Unterschiede und die Gleichheits- und Gerechtigkeitsorientierung bezieht sich auf die Orientierung innerhalb einer Gesellschaft, nicht so sehr zwischen den Gesellschaften. Wie also hat Globalisierung hier einen Einfluss auf die nationale und die internationale Public Health? Was ist die Globalisierung? Wenn man einen Begriff für das 21. Jahrhundert suchen sollte, dann wäre Globalization sicherlich ein auf der Liste ziemlich hochstehender. Ein Prozess der zunehmenden politischen und sozialen Wechselbeziehungen und Integration durch den grenzüberschreitenden Fluss von Kapital, von Gütern, von Personen, von Konzepten, von Bildern, von Ideen. Es ist also ein Prozess, der die menschliche Interaktion verändert hat und weiter verändert und räumliche und zeitliche und kognitive Grenzen neu definiert. Die zeitlichen Grenzen spüre ich gerade am eigenen Leib, weil ich gestern von Manila hier eingeflogen bin und diese Globalisierungseinflüsse auf den Biorhythmus noch deutlich spüre. Es gibt eine dramatische Zunahme im Volumen des grenzüberschreitenden Verkehrs. Die heutige Völkerwanderung besteht im Wesentlichen aus Reisenden und Touristen, nicht mehr so sehr aus den legalen Immigranten wie noch im 19. Jahrhundert. Das bedeutet Öffnung der Volkswirtschaften, speziell auch in Entwicklungsländern, Verringerung von Handelsschranken, Abbau von Kapitalkontrollmaßnahmen, Liberalisierung des Zahlungsverkehrs. Als Folge haben die Finanzströme in die Entwicklungsländer deutlich zugenommen, hauptsächlich aber im privatwirtschaftlichen Bereich, aber sie erreichen kaum die am wenigsten entwickelten Länder. Globalisierung bedeutet auch globale Regelwerke, nicht mehr so sehr auf der nationalen Ebene, und entsprechende Institutionen, zum Beispiel dieses General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, das sich dann weiterentwickelt hat zur World Trade Organization, die dann wiederum ihren Einfluss auf die Nationalstaaten ausübt. Global Developments, die Bilder sprechen für sich. Urbanisation, also Verstädterung, wir haben ja heute Abend dann noch Gelegenheit, das weiter im Detail zu diskutieren. 7 der 10 größten Städte der Welt werden in 10 Jahren in den Tropen oder subtropischen Regionen liegen und nicht mehr in den kühleren Breiten. Unkontrollierte Industrialisierung, Konflikte, Kriege und Gewalt, immer eingegrenzter und vergessener, die erzwungene und freiwillige Migration, die sich daraus entwickelt. Was sind die Einflüsse, Herausforderungen der Globalisierung auf Public Health? Wie gesagt, die Gesundheit des Einzelnen ist zunehmend beeinflusst von diesen globalen Prozessen. Gesundheitsprobleme machen nicht an Landesgrenzen Halt, das ist banal. Gesundheit kann durch Umstände und Erfahrungen in anderen Ländern beeinflusst werden, aber insgesamt sind diese Einflüsse noch unzureichend beschrieben und erforscht. Es gibt ein Framework, ein Bezugssystem, das vorgeschlagen worden ist von Woodward und allen anderen, das eben genau diese Einflusslinien von Globalisierung auf die Gesundheit von Individuen beschreibt. Ich möchte es einfach kurz vereinfacht darstellen. Direkte Auswirkungen der Globalisierung auf das Gesundheitssystem, zum Beispiel durch diese Fragen der WTO, Agreement on Trade and Services und Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, das TRIPS Agreement, hat einen direkten Einfluss auf die Preise von Pharmaka. Auf der linken Seite hätten wir Einflüsse auf die Gesundheitsrisiken, Gesundheitssysteme auf Bevölkerungsebene, zum Beispiel Krankheitsübertragung über Grenzen hinweg, die Antibiotikaresistenz, Marketing von Tabakprodukten und in der Mitte indirekte Effekte durch diese Globalisierung, Einfluss der generellen Wirtschaftskraft eines Landes und seiner Haushalte, Handelsliberalisierung, Liberalisierung der Finanzströme haben Einfluss auf die Verfügbarkeit von Geldern für öffentliche Aufgaben im Gesundheitsbereich, auf die Inputkosten, auf Zugang zu Gesundheitsdiensten und auf die Qualität von Gesundheitsdiensten. Wie verändert die Globalisierung das Krankheitsspektrum? Offensichtlich ist es bei den Infektionskrankheiten. Die Gesundheitsgefahren werden importiert. Wir kennen alle die Influenza, die Vogelgrippe, SARS, die Beispiele, aber auch exportiert wie BSE, wenn man jetzt von einem eurozentristischen Weltbild ausgeht. Wichtige, bereits eingedämmte Krankheiten kehren zurück, wie zum Beispiel die Tuberkulose oder die Diphtherie. 1 von 6 Menschen auf der Welt leidet aber immer noch unter sogenannten vernachlässigten Erkrankungen, tropischen Erkrankungen, die wir hier eigentlich so gar nicht mehr kennen, außer so ein paar Menschen wie uns im Tropeninstitut. Cholera, Borulioulcus, Dracunculose, die Leishmaniose, obwohl die Leishmaniose gestern im Spiegel online wieder aufgeschienen ist, nicht so sehr, weil es um diese Menschen geht, die in Kabul an der sogenannten Aleppo-Beule leiden, sondern weil unsere Truppen dort auch 12 Fälle von Leishmanieninfektionen hatten und sich inzwischen mit einem Bündel von Maßnahmen, die insgesamt 5 Millionen Euro kosten werden, gegen die Sandmücken und die Wüstenrennmaus, auf der sich diese Sandmücken dann befinden, schützen müssen. Die epidemiologische Transition, der Übergang von den Infektionskrankheiten zu den chronischen Erkrankungen, die ja auch schon angesprochen worden sind, findet auch statt. und eine weltweite Zunahme von diesen Erkrankungen aufgrund des veränderten Lebensstils in den meisten Ländern mit Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs, Depression und die Epidemie der Fettleibigkeit wurde bereits angesprochen, aber auch die zunehmende Verletzungsgefahr durch Verkehrsunfälle weltweit. Das ist also der Global Burden of Disease, auch heute Morgen schon von Professor Stock gezeigt, nur nochmal in DALIS ausgedrückt, also in Disability Adjusted Life Years Lost. Und wie Sie sehen, ARI, HIV-AIDS inzwischen auf der dritten Stelle, Diarrheal Diseases, also alles infektiöse Erkrankungen der Kindheit, weil da natürlich, wenn es zu Todesfällen kommt, am meisten Lebensjahre, qualitativ Lebensjahre verloren werden. Auf der anderen Seite sehen wir hier in den Neuropsychiatric Disorders natürlich die unipolare Depression als den wesentlichen Bestandteil und 12% aller Krankheitslast in der Welt sind Injuries, sind also diese Unfälle, meistens durch jetzt zunehmenden Automobilverkehr in allen Ländern. Es gibt zunehmend eine Veränderung der geografischen Verteilung von Krankheiten auf der Welt und Erkrankungen, die eigentlich als Pandemie vorkamen, entwickeln sich zunehmend zu klassischen Tropenkrankheiten, wie zum Beispiel HIV, das ist die Prävalenz im Jahr 2005. Und wenn Sie sich das anschauen, wo sich das konzentriert, dann ist es in Afrika. Krankheiten der Armut, wenn Sie sich dann nochmal eine Karte anschauen, wo die Fläche proportional ist zur Armut, also zur Anteil der Bevölkerung mit weniger als einen Dollar pro Tag, dann sehen Sie, dass sich hier mit Afrika etwas zeigt, was wir hier natürlich weniger haben, aber Sie sehen auch, dass sich in Indien Krankheiten der Armut deutlich ausbreiten werden und auch bereits tun. Also dieser Teufelskreis zwischen Krankheit und Armut, der ja bekannt ist, seit Jahrzehnten bekannt ist, aber jetzt im Zuge der neuen Diskussionen über die Millennium Development Goals wieder auf die Tagesordnung gebracht worden ist, der besteht. Armut führt über zum Beispiel Fehlernährung oder verminderten Zugang zu Wissen und Information zum eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsdiensten und zu Krankheit, während Krankheit ihrerseits über Schulden, Kosten für die Therapie, verminderte Lernfähigkeit, verringerte Produktivität wieder zu einer reduzierten Lebensqualität und Armut führen kann. Armut ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren für Erkrankungshäufigkeit in nicht industrialisierten Ländern und Armutskrankheiten und Tropenkrankheiten sind inzwischen ein Ding. Was sind die wesentlichen Risikofaktoren? Das ist also aus der Studie von 2002 und Sie sehen jetzt von 1 bis 10, da finden wir die Fehl- und Mangelernährung und da finden wir das Übergewicht. In Klammern ist die Rangliste in den am wenigsten entwickelten Ländern und da sehen Sie auch schon, dass es in die Top 10 bereits gebracht haben, das hohe, das Cholesterin, Blutdruck und das Rauchen. Sie sehen also, dass sich hier eine Konvergenz entwickelt über die Welt hinweg. Was ist das hier? Indoor Smoke from Solid Fuels, chronisch obstruktive pulmonare Erkrankungen durch Verbrennen von Holz meistens oder Kohle in nicht belüfteten Räumen und davon hauptsächlich betroffen natürlich Frauen und Kinder. Es gibt einen weiteren Einflussfaktor, wo es jetzt noch komplexer wird, das ist der Klimawandel, etwas, was wir jetzt in letzter Zeit häufiger diskutieren. Nur ganz kurz zu den Auswirkungen von Klimawandel auf die Gesundheit. Wir nehmen an, dass durch die zunehmende Hitze mehr Gesundheitsstörungen auftreten werden. Sie wissen noch in Frankreich vor einigen Jahren, wie viele zusätzliche Todesfälle wahrscheinlich aufgrund dieser Hitzewelle entstanden waren. Zunahme der Luftverschmutzung, mehr Verletzungen, Todesfälle, Krankheiten durch Überschwemmungen, durch Stürme und Brände, Zunahme von Fehl- und Mangelernährung, Nahrungsmittelmangel aufgrund von Trockenheit. Brandenburg, wir wissen alle, wird in einigen Jahrzehnten ausgetrocknet sein, bis auf die Lausitz, die jetzt eben auch nicht mehr geflutet wird, weil Wasser fehlt. Die Veränderung in der Verbreitung von vektorenübertragenen Krankheiten, Zunahme von Krankheiten, die durch verunreinigtes Wasser und Nahrungsmittel übertragen werden, insgesamt Süßwassermangel. Das ist wieder eine so verzerrte Karte der Kohlenstoffemissionen der Welt. Natürlich wissen Sie, dass hier Nordamerika, Europa und China vorwiegend diejenigen sind, die diese Kohlenstoffemissionen verursachen. Das ist die Karte, die ein Team um McMichael und der mit Campbell Landrum aus Modellrechnungen zusammengestellt hat, die Sterblichkeit, die auf den Klimawandel zurückzuführen sein kann. Und da sehen Sie wiederum, dass genau der Kontinent, der hier fast gar nicht erscheint, derjenige ist, der das meiste davon zu tragen haben wird. Weitere Challenges, weitere Herausforderungen durch die Globalisierung, eine zunehmende Einschränkung der sozialen Sicherheitssysteme. Herr Unschuld hat das bereits angesprochen. Natürlich muss man nochmal auf Tschernobyl zurückkommen, 1984, aber auch Beispiele der unzureichenden Kontrolle der Entsorgung von Giftmüll. Sie denken noch an die Elfenbeinküste Côte d'Ivoire im September 2006. Und die Fragen der globalen Sicherheit nach dem September 2001 stehen auch heute noch im Mittelpunkt des neuen Weltgesundheitsberichts, der jetzt im August rauskommen wird. Da geht es also um Security und Health. Es geht aber auch andersherum. Public Health hat auch einen Einfluss auf die Global Economy und vielleicht ist das ein Ansatzpunkt über den staatlichen Zwang hinaus, warum es wichtig sein wird, sich weiterhin um Public Health zu kümmern. Die Gesundheit von Bevölkerungen beeinflusst die Gesundheit von Volkswirtschaften. Jeffrey Sachs mit seiner Kommission für Makroökonomie und Gesundheit wies darauf hin, dass die Verbesserung der Gesundheit Grundlage ist für die wirtschaftliche Entwicklung. Einige Beispiele: Anämie vermindert die Produktivität um 20%. Kinder mit Vitaminmangel und Würmern sind schlechter in der Schule. Und Länder mit hohem HIV- oder Malaria-Risiko sind für Investoren wenig attraktiv. Ganz kurz ein Überblick nochmal zur Historie von Public Health. Hier möchte ich schnell drüber gehen, denn das wurde schon oft erwähnt, aber ich möchte nicht umhin, Louis Pasteur und Robert Koch noch einmal zu erwähnen, als diejenigen, die die Quarantänemaßnahmen auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt haben. Edward Jenner ist natürlich zu nennen, der in Europa die Impfung eingeführt hat, die 2000 Jahre vorher in China natürlich schon bekannt war. Aber gehen wir weiter und schauen uns nochmal das späte 19. Jahrhundert an, das goldene Zeitalter der Tropenmedizin, wo die imperialen Mächte sich hauptsächlich darum kümmern mussten, dass ihre Investitionen in die überseeischen Besitztümer nicht gefährdet waren und deswegen sie sich vor allem auf die vektorübertragenen Erkrankungen gestürzt haben, wie zum Beispiel eben die Malaria, Gelbfieber, Schlafkrankheit, die Filariosen, die Bilharziose, alles diese Krankheiten, die wir jetzt hier nur noch vereinzelt als importierte Erkrankungen sehen. Und es kam dann aufgrund der Tatsache, dass die Krankheiten an den Grenzen, an den Nationalstaatsgrenzen nicht Halt machen und aufgrund der Tatsache, dass man Quarantäne nicht einfach unendlich ausdehnen konnte, also man sich zusammenfinden musste, um die Ökonomie und Public Health in Einklang zu bringen, zu den gemeinsamen Vorgehen bei der Krankheitskontrolle auf sogenannten Sanitary Conventions, also Gesundheitskonferenzen. Die erste 1851 in Paris, 1902 in den amerikanischen Ländern, Sanitary Office of the American Republics, die später zur PAHO, Pan-American Health Organization, wurde. 1907 das Office International d'Hygiène Publique, gegründet in Rom. Und dann League of Nations, die ein Gesundheitskomitee eingerichtet haben, ein Gesundheitsbüro, und die gingen dann im 1948 in die WHO über, mit dem Ziel gegründet der internationalen epidemiologischen Surveillance und Krankheitskontrolle. Und dann kam wieder dieses militärische Vorgehen nachdem der Nationalsozialismus in Europa erfolgreich beseitigt worden war, dachte man, jetzt könnte man sich auf den Krankheiten werken und die eradizieren, also ausrotten. Und da begann 1955 der Malaria Eradication Effort, um auch ökonomisches Wachstum und Überseemärkte zu entwickeln. Keinerlei Bestrebungen zu dem Zeitpunkt, die lokale Bevölkerung in die Planung und Implementierung der Kontrollmaßnahmen einzubeziehen, also ein Modell der technologischen Modernisierung ohne soziale Veränderung. In den 60er Jahren gab es bereits die ersten Probleme mit der Malaria-Eradizierung durch die Entstehung von Resistenzen, die auch vorher schon bekannt waren. Und 1969 wurde also schließlich dieses Malaria-Ausrottungsprogramm verlassen und die Malaria-Kontrolle beschlossen. Erfolgreicher war das andere Programm der Pocken-Ausrottung, auch 1959 auf Drängen der Sowjetunion initiiert, 1967 dann verstärkt, nachdem auch die USA dann mitgemacht haben. Und der letzte Pockenfall, wie Sie wissen, 1978 nachgewiesen. In den 70er Jahren Postkolonialismus mit zunehmendem Einfluss in der World Health Assembly der neu gegründeten Nationalstaaten Afrikas, nationalistische, sozialistische Bewegungen, die mehr Gewicht bekommen in der UN mit neuen Entwicklungstheorien, langfristiger sozioökonomischer Wachstumsorientierung, fairer Handel, Chinas Erfahrungen mit den Barfußärzten und die jetzt Integration der Malaria-Kontrolle in die öffentlichen Gesundheitsdienste. Spannungen unausweichlich zwischen den Anhängern der sozialökonomischen und mehr technologie- und krankheitsorientierten Ansätze. 1973 der Primary Healthcare Approach, also das Primärgesundheitswesen, Stärkung der Gesundheitsinfrastruktur, periphere Gesundheitsstrukturen, Gesundheitsversorgung, Gesundheitserziehung durch aktive Beteiligung der Bevölkerung. Halfdan Mahler ist der Mann, der damit in Verbindung gebracht wird. 1978 wurde das auf der Konferenz in Alma Ata dann beschlossen. Die vor allem US-basierten Institutionen fanden das als nicht ganz so erfolgversprechend, unrealistisch und unerreichbar und fordern eher greifbare Resultate statt Unterstützung der gesellschaftlichen Umwälzungen und haben bereits 1979 sozusagen die Gegenrevolution eingeleitet in Bellagio, wo sie die selektive Primary Healthcare propagiert haben, pragmatische, billige Lösungen, zum Beispiel Govi, Growth Monitoring, Oral Rehydration, Breastfeeding, Immunizations. Also einfache, gezielte und gut überprüfbare und evaluierbare Vorgehen. Und dann kam die Bank ins Spiel in den 80er Jahren, die dann einen zunehmenden Einfluss gewann, die Abteilung Bevölkerung, Gesundheit und Ernährung, gibt direkte Kredite an die Gesundheitsdienste und fordert den effizienteren Einsatz der Ressourcen, Stärkung des Privatsektors, im Gesundheitsbereich Rückzug der öffentlichen Hand aus den Gesundheitsbereichen mit ihren Strukturanpassungsprogrammen. 1982 kommt es dazu, dass das WHO-Budget eingefroren wird, nicht zuletzt aufgrund der Intervention der USA, die das Essential Drug Programm nicht ganz so gut fanden. Die USA zahlen fortan nur noch 20% ihrer Beiträge und die WHO muss sich aus externen Quellen finanzieren, was dazu führt, dass in den 90er Jahren die Welt Health Assembly nur noch über weniger als 50% des Weltgesundheitsbudgets selber bestimmen kann und die hauptsächlichen Entscheidungen außerhalb der WHO getroffen werden, also zum Beispiel in der Weltbank. Eine Vielzahl von vertikalen Programmen wird jetzt gegründet, zum Beispiel die Polio-Eradizierung, an der wir immer noch arbeiten, wo aber schon eine deutliche Reduktion der Poliofälle in der Welt auf jetzt nur noch 4 Länder in der Welt zu verzeichnen ist. Der letzte Poliofall in Europa war hier dieser türkische Junge und zum Beispiel die Eradizierung der Dracunculose, also des Guinea-Wurms, da hat sich das Carter Center, die Carter Foundation in Atlanta, dann darauf spezialisiert, um das voranzubringen durch ganz einfache, angepasste Maßnahmen. Die WHO kam zurück mit Frau Brundtland als die neue Chefin und die eine Reihe von Initiativen gestartet hat, globalen Funds, wir hören darüber auch noch etwas, Gavi, Global Alliance for Vaccines and Immunizations, Stop TB, als Partnerschaft zwischen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Sektoren. Die WHO stellt sich also ihrer Aufgabe als Koordinator im Zuge dieser Global Infectious Disease Threats. In den 90er Jahren, Sie können sich erinnern, Ebola, West Nile Virus, SARS, der wiederaufflackernde Tuberkulose, das Ganze hat uns bewegt und hat dazu geführt, dass die WHO tatsächlich ihre Rolle wieder übernommen hat. 2000 dann schließlich die Millennium Development Goals, in der 4 von 8 weltweiten Entwicklungszielen deutlichen Gesundheitsbezug haben. Die Ausrottung von absoluter Armut und Hunger, die Verminderung der Kindersterblichkeit, der Müttersterblichkeit und HIV, Malaria und andere Krankheiten, also vor allem die Tuberkulose, deutlich erwähnt als Gesundheitsziele. Also unter dieser Voraussetzung, dass Gesundheit auch wirtschaftliche Entwicklung mit sich bringen kann, geht das in die Gesundheitsziele und in die Millennium Development Goals ein. Also eine Zusammenfassung dieser kurzen Ausflugs in die Historie von diesem engen Ausrichtung auf die Ausrottung von Malaria und Pocken, ein weitergefasstes Interesse an der Entwicklung von gemeindebasierten Gesundheitsdiensten, dann die Suche nach der angepassten Reaktion auf aufkommende Bedrohungen und die prominente Verankerung der Gesundheit in den Millennium Development Goals. Was kann nationales Public Health tun und was tun sie? Nach wie vor sind wir auf im nationalen Rahmen noch dabei, individuelle nationale Antworten auf diese globalen Herausforderungen zu finden. Zum Beispiel denken Sie an diesen Nichtraucherschutz, die Diskussionen in 16 einzelnen Staaten in Deutschland, die alle ihre eigenen individuellen Lösungen suchen. In den Philippinen, wo ich gerade herkam, wurde mir von einem Public Health Dentisten mitgeteilt, dass 95% der Schulkinder Zahnkaries haben, und zwar im fortgeschrittenen Maße. Sie führt es zurück auf die Globalisierung des Coca-Cola-Verbrauchs, wo die Philippinen den zweithöchsten Pro-Kopf-Verbrauch der Welt haben nach den USA. Nationale Hitzepläne. In Frankreich gibt es einen, den Plan Canicule. In Deutschland gibt es 16 verschiedene Pläne, die alle sich mit dieser einen globalen Herausforderung auseinandersetzen werden. Also, was können wir lernen von der Historie? Ein Perspektivenwechsel notwendig ist, kurzsichtig zu versuchen, lokale und globale Gesundheitsfragen voneinander zu trennen. Lösungsansätze können keine Insellösungen sein, sondern müssen auf einen Austausch zwischen verschiedenen Ländern beruhen und das unabhängig von deren Entwicklungsniveau. Also es geht auch darum, von den Entwicklungsländern zu lernen. Gemeinsame Probleme, gemeinsame Lösungen. Kurz noch eine Definitionsangelegenheit, International Health, Global Health. Wie soll man es nennen? Internationale Gesundheit beruht auf dieser Vorstellung von Internationes, von souveränen Nationalstaaten, die wir ja schon jetzt mehrfach angesprochen haben, und Grenzen der Zusammenarbeit auf der Ebene von Regierungen, wie bei diesen Gesundheitskonferenzen. Die International Health-Fragestellungen werden oft unterschiedlich von den nationalen Public Health-Fragestellungen gesehen und von verschiedenen Menschen, verschiedenen Abteilungen, verschiedenen Institutionen und Fakultäten bearbeitet. Es geht um die Gesundheitsprobleme der anderen, und das ist so ein Zeichen davon, diese Thermosensoren an den Flughäfen, die sie davon abhalten sollen, mit Fieber ins Land zu kommen. Das Interesse der Forschung liegt auf den Krankheiten der weniger entwickelten Länder. Deswegen ist die Tropenmedizin immer noch wichtiger Bestandteil von International Health. Es geht um die arbeitsbedingten Gesundheitsprobleme in Gesellschaften mit niedern und mittleren Einkommen. Was ist Global Health? Eine Weiterentwicklung dieses Ansatzes, wo es darum geht, alle Faktoren anzusehen, die einen Einfluss auf Gesundheit und Krankheitsentstehung weltweit haben. Also Gesundheit als ein Endpunkt komplexer globaler Prozesse. Das heißt aber auch eben ökonomische, kulturelle, historische, politische Umweltfaktoren mit in diesen Rahmen einzubeziehen und zu erforschen. Das Fachgebiet ist also deswegen auf Beiträge aus allen Disziplinen wesentlich angewiesen. Brauchen wir eine neue Terminologie? Ich denke, im Moment sollten wir uns nicht zu sehr mit diesen Definitionsfragen abmühen, sondern die Begrifflichkeiten als kontinuierlich sich entwickelnde komplementäre Konzepte ansehen, die häufig noch gleichwertig benutzt werden. Zum Abschluss, was müssen wir in Global International Public Health tun? Was sollten wir in Antwort auf die Globalisierung tun? In der Forschung müssen wir uns mehr mit diesen Zusammenhängen beschäftigen. Globalisierung und Gesundheit von Bevölkerung auf lokalem und globalem Niveau. Der Rahmen ist vorgegeben. Dabei sollten wir versuchen, die wesentlichen Determinanten von Gesundheit und Gesundheitssystemen weltweit zu erfassen und zu beschreiben. Das ist ein gegenseitiger Lernprozess. Die Entwicklung einer globalen Public Health Agenda muss sich auf lokale Lösungen berufen können. Zum Beispiel das Sozialversicherungssystem in Deutschland ist ein sehr nachgefragtes Modell in Asien. Und die Entwicklung einer School of Public Health and Medicine in Manila wäre vielleicht ein Modell für etwas Ähnliches, was wir hier in Europa einrichten könnten, wo es einen MD-MPH-Degree zusammen gibt. Wer führt das Ganze? Nun, die nationale Public Health Agenda muss sich darum bemühen, die internationale Agenda mitzubestimmen, und zwar vorwiegend jetzt wieder innerhalb der WHO. Die wichtigsten Aufgaben sind vorgezeichnet mit dem Bereich Security Issues, globale Sicherheit, Frühwarnsystem für Infektionskrankheiten, Umwelt- und Klimawandel, Finanzierung, die großen drei Erkrankungen, die Maternal and Child Health, Mutter-Kind-Gesundheit und die allgemeine Stärkung der Rolle der Frau. Da kann Deutschland durchaus noch von Frankreich lernen, wie man überaus prominent in den wesentlichen globalen Gesundheitsinstitutionen vertreten sein kann. Deutschland ist da, wie Sie wissen, nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Was hat Margaret Chan, die neue Director General der WHO, als Indikatoren für den Erfolg der globalen Gesundheitspolitik vorgegeben? Die Gesundheitssituation in Afrika und die Gesundheit von Frauen. Noch ein ganz kurzes Wort zur Aus- und Weiterbildung, in dem wir hier arbeiten. Das muss natürlich auch in einem internationalen, interdisziplinären, interkulturellen Lern- und Forschungsumfeld stattfinden. Studierende und Lernende müssen dabei auch Grenzen überschreiten. Es geht aber auch um internationale Qualitätskontrolle von Lehre und Forschung, den Gebrauch verschiedener Sprachen und diese Einführung eines Master in International Health war inzwischen relativ erfolgreich, sodass wir auch darüber nachdenken, ein PhD-Programm da nachzuschieben. Ein Wunsch ist dabei natürlich auch die Integration von diesen Themen in die medizinischen und Public Health Lehrpläne. Das Netzwerk, das wir hier am Taubman-Institut leiten, besteht im Moment aus 30 europäischen Universitäten, alle in diesem Bereich tätig und Mitgliedsinstitutionen in den USA, in Indien, in China, in Indonesien, in Vietnam, Thailand, Philippinen, Südafrika, Tansania und möglicherweise auch bald im Nahen Osten. Wir sind auch Konsortialführer eines Erasmus Mundus Programms, können damit also auch Stipendien für Lehrende und Lernende zur Verfügung stellen. So schaut es aus in Deutschland. Das sind alle die wesentlichen Institutionen, die sich mit der Frage International Public Health auseinandersetzen. Und Sie sehen, dass in Frankreich, Paris, Bordeaux und Marseille vertreten sind, Marseille beide Institutionen, also sowohl die militärische Faro als auch die Universität, in Deutschland, Berlin, Heidelberg und Bonn. Und hier im südostasiatischen Raum die Partner, wie auch hier in Südafrika und jetzt dann später noch in Tansania. Und das wäre jetzt ein recht ungebührlicher Hinweis in eigener Sache. Die Auswärtigen hier mögen mir den kurz verzeihen, ich bin der Meinung, dass die Hauptstädte unserer Länder nicht ohne global ausgerichtete Public Health Institutionen auskommen können. Das beste Beispiel hierfür ist Großbritannien mit dieser London School of Hygiene and Tropical Medicine, die aber eigentlich die Public Health Schule Englands ist und die sich jedes Jahr wieder neu überlegen, ob sie jetzt ihren Namen endlich ändern werden, aber immer noch weiter behalten. Ich denke, die Charité hat die einmalige Chance, in Berlin eine Global Public Health School aufzubauen und dies als wesentliches Alleinstellungsmerkmal zu benutzen, wenn Public Health endlich in dieser Stadt nun dauerhaft institutionalisiert wird. Die Zusammenarbeit mit den Regierungsstellen, die sich international beschäftigen hier in Berlin, hat ja schon begonnen. MSF, Médecins Sans Frontières, hat sich hier in Berlin niedergelassen, andere Beratungsorganisationen genauso. Und in den 10 Jahren werden wir alle diese Institutionen hier in Berlin haben. Und dann sollten wir hier auch mit einer solchen School vertreten sein. Die Politik, die gebotenen Chancen nutzen. Gesundheit ist derzeit eins der Top-Themen. Noch nie wurde so viel in Gesundheit investiert wie heute. Wir wissen, dass es in der Hand haben, über die Verbesserung der Gesundheit der Menschen in dieser Welt zur Verbesserung der politischen und wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Und als letztes nochmal ein Rekurs zu Rudolf Virchow, der aussagte, die Politik ist ja weiter nichts als Medizin im Großen. Ein politisch denkender Arzt, der als Prosektor die Hunger-Typhus-Epidemie in Oberschlesien so deutlich beschrieben hat und die Versäumnisse der Regierung so scharf kritisiert hat, dass er auch aufgrund dieses, auch aufgrund seiner Teilnahme in der Märzrevolution 1848, dann erstmal seinen Posten aufgeben musste, nach Würzburg ging, später dann wieder zurückkam. Er blieb Politiker und Arzt, war 43 Jahre lang in der Berliner Stadtverordnetenversammlung, 51 Jahre im Preußischen Landtag, 13 Jahre im Deutschen Reichstag. Also in diesem Sinne wünsche ich mir auch bei den Medizinern für diese beiden Tage eine an- und aufregende politische Diskussion. Vielen Dank.
Merci aux deux intervenants.
Vielen Dank an die beiden Redner, die die entsprechenden Zeiten eingehalten haben. Wie immer haben wir es sehr eilig, aber wir können trotzdem 3 oder 4 Fragen zulassen. Das Mikrofon befindet sich neben dem Computer. Dies ist eine Frage für Professor Unschuld. Erstmal vielen Dank für die Klarheit, mit der Sie gezeigt haben, dass man zu einem Gleichgewicht kommen muss, zwischen individueller und kollektiver Verantwortung kommen muss. Und Sie haben ja gezeigt, welche die Rolle des Staates sein könnte, wenn es darum geht, die Bildung für die Gesundheit und die Gesundheit zu fördern. In Ihrem Nachdenken über die Rolle des Staates, über die Bildung, die Erziehung zur Gesundheit und über die Förderung der Gesundheit, würde ich fragen, was halten denn die deutschen Professoren von der deutschen Politik hinsichtlich des Tabakskonsums, und zwar die Politik zwischen 1990 und 1997 und jetzt bis jetzt, in der zweiten Phase bis jetzt. Es ist nämlich so, dass Analysen durchgeführt wurden, es sind erste Ergebnisse veröffentlicht worden und das hätte eigentlich die Politiker beeinflussen können, entsprechende Maßnahmen zu treffen, Intervention des Staates, Steuerpolitik und so weiter. Sind Sie mit dieser Politik zufrieden oder nicht? Hätten Sie andere Forderungen an die Politik? Professor Hundschuld.
Vielen Dank für diese sehr wichtige Frage, die uns noch einmal zum Kernpunkt des Problems kommt. Das ist, ob das nun Tabakpolitik ist oder ob das HIV ist oder ob das Impfpolitik ist oder ob das Adipositas ist, es ist immer die Frage, wie weit können wir in einer aufgeklärten, demokratischen Gesellschaft darauf vertrauen, dass wir Wissen in die Bevölkerung bringen, dass wir zum Beispiel auf jede Zigarettenpackung heutzutage schreiben, Rauchen kann tödlich sein, und hoffen, dass die Menschen ein langes Leben wünschen und deswegen zum Beispiel, weil das ihr Beispiel war, auf das Rauchen verzichten einerseits, oder dass wir uns zurücklehnen und sagen, das nützt alles nichts, die Leute kaufen die Packung. Wie viele Ärzte in der Charité oder auch in anderen Krankenhäusern rauchen, obwohl sie genau wissen, dass diese Gefahren vom Rauchen für sich als Aktiv- und als Passivraucher für ihre Kollegen oder andere ausgehen. Also, dass wir dieses sehen und dann sagen, da muss der Staat intervenieren. Rückgriff auf das autoritäre Zwangssystem, das wir eben im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert haben. Also, da muss man unterscheiden, ob man das persönlich gut oder schlecht findet oder ob man als Historiker analysiert, in welchem Beziehungsgeflecht Politik immer auch existiert. Und Politik bei uns existiert nun mal, wie wir auch hier von meinem Vorredner hörten, mit im Spannungsfeld des Marktes, genauso wie im Spannungsfeld des Übergangs von der autoritären gesellschaftlichen Organisationsstruktur hin zur demokratischen, wissensbasierten, voluntaristischen. Und dieser Übergang ist die Krux der Sache. Dieser Übergang ist so unglaublich schwierig. Wenn wir gestern die Zeitungen gelesen haben, als Reaktion auf die Bekanntmachung des Regierungsprogramms, um eben die Übergewichtigkeit der Kinder vor allem in Schranken zu halten, da finden Sie Rufe nach strukturellen Zwangsmaßnahmen. Das ist eine Einsicht dann, es geht nicht ohne Zwang. Und auf der anderen Seite, als Wissenschaftler, wissen wir, da gibt es Health Belief Models, da gibt es so viele Studien, ich denke nur an meinen Kollegen Wallace von Johns Hopkins, wo wir genau wissen, dass Knowledge auf keinen Fall auch Action mit sich zieht, dass wir dazwischen Trigger haben müssen und welches sind diese Trigger, die jemanden, der um die Gefahren des Rauchens oder um die Gefahren des Nicht-Anschnallens im Autoverkehr weiß, damit er das auch in relevante handelt. Also es geht hier nicht um meine persönliche Bewertung, ich selbst habe glücklicherweise nie geraucht und empfinde Rauchen als etwas höchst Unangenehmes, abgesehen vom Gesundheitsschädlichen. Aber es geht schlicht und einfach darum zu analysieren, wo sind wir in diesem gesellschaftlichen Übergang, um nicht hier gegen Windmühlen zu kämpfen, die, weil sie von größeren politischen Makrovorgängen bestimmt werden, gar nicht durch kleine Broschüren oder durch kleine Änderungen von Regeln beeinflusst werden können. Merci.